Die DHV News vom 18. Juli 2025. Walken versus Telemedizin. Mehr ärztliche Behandlungen wegen Cannabis. Mit freundlicher Unterstützung von MedCan One Stop und CanGo. Herzlich willkommen bei den DHV News. Für Sommerpausezeiten haben wir erstaunlich hochwertiges, dichtes Programm heute mit vielen Themen und mit spannenden Themen. Also nutzt gegebenenfalls die Sprungmarken, wenn euch das zu lang ist. Und für alle, die mich hier die ganze Zeit begleiten wollen, zitiere ich mal einen meiner Lieblingsmotorradkanäle, wo der Typ am Anfang immer sagt: Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt und schon geht das los. Und zwar erstmal mit ein paar Vorbemerkungen, einige gleich. Das erste ist, wir haben ein neues Produkt im Shop, nämlich neu renovierte Blättchen. Die kleine Packung Deine Stimme für echte Legalisierung heißt es jetzt bei uns. Und wenn ihr diese Blättchen benutzt, hier die große Packung, und in unserem Online-Shop kauft, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr natürlich uns ein bisschen supporten damit, sowohl was die Außenwirkung angeht, als auch die Finanzen. Und dann könnt ihr mit noch besserem Gewissen euer Tütchen rauchen und am besten noch einen Tabak weglassen, dann tut auch noch was für eure Gesundheit. Naja, jedenfalls schadet ihr weniger eurer Gesundheit, wenn ihr den Tabak weglasst, dann lieber mal die Tüte weglegen, irgendwie ausgehen lassen und später weiter rauchen, wenn euch dann da zu viel Gras ist. Tabak, nix gesund, nix gut, macht abhängig und so weiter. Dann haben wir einen Termin gehabt mit dem neuen Drogenbeauftragten Streeck, zumindest eine halbe Stunde Online-Konversation zum Kennenlernen. Solche Kennenlerngespräche sind eigentlich immer so, dass man jetzt nicht vom Inhalt groß was erzählt. Das war auch diesmal so, dass das irgendwie ausdrücklich auch so gewünscht war. Macht auch Sinn. Man will ja erstmal Vertrauen aufbauen, ja, man will einigermaßen offen sprechen können, ohne gleich irgendwie alles, was man sagt, nachher irgendwo in sozialen Medien zu lesen. Grundsätzlich hatten wir aber den Eindruck, dass Streeck zu dem steht sozusagen oder das ist, was er immer sagt, nämlich jemand, der auch auf die Wissenschaft guckt, der evidenzbasiert agieren will und nicht ideologiegetrieben. Ob das in jedem Detail dann am Ende so ist, werden wir sehen. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, haben wir es damit jemand anders zu tun als so ein Mordler-Kaliber, der nur sagt, irgendwie, die nur gesagt hat, Cannabis ist illegal, weil es verboten ist. Das ist nicht so unbedingt Streeck und von daher freuen wir uns auf weitere Zusammenarbeit. Hier erwähne ich das nur, damit ihr seht, dass wir als eure Interessenvertretung eben auch natürlich im Hinterzimmer sozusagen die Gespräche führen, die alle führen sozusagen, also auch Lobbyorganisationen, die das gar nicht erwähnen sozusagen. Aber ja, zumindest soweit lassen wir euch das wissen, damit ihr uns arbeiten seht ein bisschen. Zu den Inhalten komme ich jetzt an anderer Stelle sozusagen noch. Dann noch einmal nach der Rückmeldung von euch zum Thema Umfrage. Ich hatte ja beim vorletzten Mal hier schon eingebracht, oder vorletzte Woche, dass jetzt diese Umfrage läuft, offiziell zur Evaluierung des Cannabis-Gesetzes von dem Projekt EcoCan vom CIS in Hamburg geleitet. Und manche waren ganz zufrieden mit dem Fragenkatalog, der da kam, manche nicht. Die fanden die Fragen irgendwie tendenziös. Und da möchte ich mal darauf hinweisen, dass es da ein freies Feld gibt, wo ihr diese Sachen entsprechend einbringen könnt und sagen könnt, ich finde die Umfrage aus denen den Themen doof, ja, ich hätte gerne noch diese und jene Abfrage gesehen oder ich möchte hinzufügen, weil ich irgendwo den nicht anklicken konnte oder ja, keine Stelle vorgesehen war. Zum Beispiel, dass es mir einfach gut tut, sich weniger verfolgt zu fühlen. Ja, das sind eben auch so Sachen, die vielleicht nicht unbedingt abgefragt werden und dass es durchaus auch einen Mehrwert hat. Was auch immer ihr sonst noch loswerden wollt, sozusagen, was sich geändert hat durch das Cannabis-Gesetz, könnt ihr in dieses Freifeld reinschreiben. Also zögert nicht, da mal mitzumachen, weil das wird sicherlich, die Ergebnisse insgesamt dieser Untersuchung werden im Herbst, ab Herbst, die weitere Debatte in Deutschland beeinflussen. Also der Link ist nochmal in der Videobeschreibung und im Slider auf unserer Startseite handverband.de an zweiter Stelle jetzt findet ihr diesen Link zu dieser Umfrage. Wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt, wäre es jetzt an der Zeit. Dann möchte ich mal aufrufen zur Hanfparade, die ja jetzt nicht mehr lange hin ist. Und zwar, muss ich gerade mal nachgucken, wann ist die? Am 9. August, samstags in Berlin. Ja, kommt zahlreich. Wie ihr seht, wie ihr wisst, haben wir die Legalisierung noch nicht erreicht. Und wie ihr auch wisst, sind durchaus Rückschritte im Gespräch, die wir nicht haben wollen. Dazu kommen wir ja auch in dieser Ausgabe nochmal. Und letzte Vorbemerkung, die es nicht als eigenes Thema geschafft hat. Wir wissen jetzt, wer der drogenpolitische Berichterstatter der SPD-Fraktion ist. Also der Job, den sich in der letzten Legislaturperiode Dirk Heidenblut und Carmen Wegge geteilt haben. Das macht jetzt Dr. Christos Pantazis. Der ist auch schon gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und macht jetzt zusätzlich auch noch den Berichterstatter für Drogen- und Suchtpolitik. Auch da freuen wir uns auf gute Zusammenarbeit. Ihr wisst jetzt erstmal Bescheid, er ist es. Offiziell uns gegenüber bestätigt. Dann einen eigenen Punkt gekriegt hat die Cannabis-Normalkonferenz, weil wir jetzt nochmal berichten können über viele neue Speaker, die auf der Seite online gegangen ist, die wir in der Zwischenzeit eingesammelt haben, deren Profile online gestellt haben und so weiter. Und ich muss sagen, also das ist tatsächlich auch berichtenswert. Neben einigen, die ihr schon von früheren Kanokos kennt, haben wir da zum Beispiel ein ganz tolles Panel von unseren Kollegen von LEAP, Law Enforcement Against Prohibition Deutschland, die ein eigenes Panel machen, eine eigene Session mit wirklich hochkarätigen Leuten, moderiert von Hubert Bimber, der euch ja vielleicht bekannt ist als Vorsitzender von LEAP. Aber die haben auch wirklich hochkarätige Leute dabei und zum Beispiel Dirk Pegelow, den Bundesvorsitzenden vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und auch den Jochen Kupelke, den Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei. Also wirklich hochkarätige Leute sind da dabei. Und was mich auch freut, im gleichen Panel haben wir, Sekunde, ich gucke jetzt selber auf unserer Seite darum, wo ist er? Simon Pschorr, Dr. Simon Pschorr, der ist Sprecher der Fachgruppe Strafrecht der neuen Richtervereinigung, selber Staatsanwalt, soweit ich weiß. Dann haben wir ein tolles Panel noch dazu zusätzlich reinbekommen am Sonntag früh, wo wir letztes Jahr Mariana gegrillt haben, also ohne Parallelpanel, sondern nur sozusagen für die Kollegen gefeatured, nämlich die, die im Herbst endlich den neuen Kann-G-Kommentar rausgeben, nicht BTMG-Kommentar, sondern ein eigenes Buch, eine juristische Kommentierung des Cannabis-Gesetzes. Und da ist dabei ein Redner, den ihr schon kennt, Dr. Markus Geschwandner vom letzten Jahr, aber zusätzlich dabei Dr. Stefan Taube, Dr. Justine Diebel ist dabei und vor allen Dingen noch, was mich auch freut, der Herr Sobota, Dr. Sebastian Sobota, den kennen vielleicht auch viele von X zum Beispiel, der ist auch immer mal was am Posten. Also da haben wir schon mal zwei großartige Panels mit wirklich hochkarätigen Leuten. Ja, die Bekannten sozusagen, könnt ihr selber nochmal rausgucken hier, ja, also auch einige weitere Anwälte, die auch von unseren Prozessen erzählen, die wir da gerade führen. Und da sind noch zwei neue dabei, und zwar gerade die, die die größten Prozesse führen, nämlich David Werdermann, der mit uns zusammen Bayern verklagt, wo übrigens auch, ja, diesen Monat wird es noch Neuigkeiten geben dazu, Ende des Monats werden wir da die nächste Klage einreichen. Und Dr. Jessica Hammett, die mit uns zusammen an der Bundeswehr knabbert. Da sind wir noch nicht ganz so weit, dass eine Klage eingereicht wird, aber die ersten Schriftstücke sind auch da raus, also auch da geht es vorwärts. Und die Kollegen werden eben über den jeweiligen Sachstand dieser Prozesse berichten in der eigenen Session. Was auch toll ist, dass wir Dr. Jens Kahlke dabei haben vom CIS, Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung in Hamburg, nämlich eben genau die, die die Evolution koordinieren, von der ich eben gesprochen habe, von der Umfrage. Also ein ganz wichtiges Projekt und die werden im Oktober, jedenfalls nach aktuellem Stand, und das steht ja sogar im Koalitionsvertrag, ja im Oktober, oder jedenfalls ist immer die Rede von Oktober, wenn die Ergebnisse vorgelegt werden vom CIS und Kollegen von anderen Einrichtungen, dass danach wieder diskutiert werden soll über das Cannabis-Gesetz. Und wir werden also exklusiv Ende November von Jens Kahlke vom CIS diese erste Evaluationsstufe erklärt bekommen, die wir dann im Prinzip frisch auf dem Tisch liegen haben oder die wenige Wochen vorher vermutlich dann veröffentlicht worden ist. Also 21. bis 23. November. Ich freue mich schon jetzt schon wie Bolle irgendwie auf diese ganzen Vorträge und dass wir diese ganzen Leute da am Start haben. Das ist wirklich großartig. Zusätzlich zu einigen anderen Bekannten, die ihr ja, kennt vermutlich. Also guckt euch das mal an und wir freuen uns, wenn die Karten frühzeitig verkauft werden, weil dann immer voll der Stress ist, wenn immer alle die Karten auf letzte Sekunde kaufen. Weil wir dann immer denken, da kommt keiner am Ende. Ne? Letztes Mal sind jede Menge Karten in der letzten Woche verkauft worden. Ja, das macht uns nervös. Also von daher freuen wir uns auch, wenn die früher schon gekauft werden und es lohnt sich. Ja, vielleicht wird es auch mal ausverkauft sein. Das wäre natürlich auch dann schade für euch. Ja, Also reingucken, Tickets besorgen, wunderbar, wird gut. Nächster Punkt. Da haben wir etwas weniger Drogentote. Das war schon vorletzte Woche, aber ich habe ja letzte Woche nicht drehen können. Also wir sind teilweise auch ein bisschen weiter zurück als eine Woche. Genau genommen haben wir 2137 Menschen, die in den Folgen des Konsums illegaler Drogen verstorben sind, im Jahr 2024. Das sind 90 Fälle weniger als im Vorjahr. Laut Drogenbeauftragter weiterhin ein sehr hoher Wert. Ja, das ist also ein bisschen über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Das waren so meistens immer zwischen 1 und 2000 Leute, die an illegalen Drogen gestorben sind pro Jahr. Klar, jeder einzelne Fall ist zu viel und das ist auch schön, dass es den internationalen Tag zum Gedenken an die Drogentoten gibt, sozusagen, oder die verstorbenen DrogengebraucherInnen. Aber ich komme gleich nochmal zum Vergleichswert sozusagen. Erstmal noch, der Anstieg ist besonders stark bei jungen Konsumierenden unter 30, 14%. In der Regel sind ja Drogentote eher älter. Ja, Leute, die schon 20 Jahre irgendwie Heroin nehmen oder so, die dann irgendwann an den Folgen der Schwarzmarktbedingungen insbesondere sterben. Und Spritzentausch und so weiter, ja, was eben ja auch nicht, was ja Schwarzmarktnebenwirkungen sind sozusagen. Also 2001, großer Zuwachs an Todesfällen durch synthetische Opioide. Also die Welle von fiesen Substanzen aus den USA schwappt langsam rüber, Stichwort Fentanyl, da haben wir ja da teilweise über 100.000 Tote im Jahr gehabt, also ganz andere Hausnummer als bei uns jetzt hier. Aber ansatzweise sieht man das eben jetzt auch in Deutschland. Es gibt immer mehr Proben, wo eben auch Fentanyl drin gefunden wird und auch andere neue psychoaktive Stoffe, die zu Todesfällen führen und Mischkonsum. Ja, 2137 Menschen wegen des Konsums illegaler Drogen gestorben, laut offizieller Statistik. An Alkohol und Tabak zusammen sterben jedes Jahr rund 150.000 Menschen in Deutschland. Also ich habe bisher immer gesagt, das ist ungefähr 1% von den Toten der legalen Drogen, Alkohol und Tabak, stirbt an illegalen Drogen. Von daher finde ich persönlich immer diesen Aufschrei und diese Drama-Geschichte um diese Zahl ein bisschen merkwürdig, ja, weil wird nicht jedes Jahr irgendwie mit Riesentamtam irgendwie der Aufschrei gemacht, dass 100-mal so viele Leute an Alkohol und Tabak sterben, also viel gefährlichere Substanzen letztendlich, was die Todesraten angeht für Dauerkonsumenten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt bewegt sich das, ist das näher an 2% als an 1% diese Zahl, ja, aber das ist immer noch verschwindend wenig im Vergleich zu den Leuten, zu der Masse an Menschen, die in Deutschland an Alkohol und Tabak sterben. Das finde ich immer wichtig dazu zu sagen bei dieser Zahl der Drogentoten und das nervt mich immer, das hat in den Medien nie passiert. Auch jetzt bei den offiziellen Berichten, nicht vom Bundesdrogenbeauftragten, also das gehört für mich einfach dazu.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Dann haben wir das Thema der Woche. Waken versus Telemedizin. Das war tatsächlich für mich auch überraschend, auch für andere überraschend, dass das jetzt so drastisch gekommen ist. Und zwar noch viel stärker, viel krasser als der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Darüber hatte ich ja berichtet hier vor 2-3 Wochen, dass eben die Landesgesundheitsminister sich zusammengetan hatten oder in ihrer Jahrestagung da unter anderem auch gefordert hatten, dass Telemedizin eingeschränkt werden soll und zumindest ein persönliches Arztgespräch stattfinden soll, wenn Cannabis verschrieben wird und nicht nur sozusagen man sich dadurch irgendein Online-Menü klicken sollte. Wobei da eben nicht eindeutig gesagt wurde in der Arztpraxis, das hätte auch die Forderung sein können, also Online-Arztgespräch tut es auch, ist ja auch ein persönliches Gespräch letztendlich und schreitet immer weiter voran, auch in anderen Bereichen, nicht nur bei Cannabis. Also das wäre noch irgendwie ja, darstellbar gewesen und vermutlich auch für die Online-Plattformen letztendlich machbar gewesen. Teurer natürlich, ne, muss man dann halt noch ein zusätzliches Arztgespräch bezahlen. Für viele Patienten sicher auch sinnvoll und die meisten Plattformen bieten es ja auch an, so ein persönliches Arztgespräch. Eben für alle, die es haben wollen, sozusagen. Und das macht auch Sinn für alle, die irgendwie sich erstmal erkundigen wollen, eben nicht sofort irgendwas zu bestellen, sondern erstmal mit dem Arzt zu sprechen. Aber andere, die schon wissen, was ihnen bekommt und gut tut und so weiter, bräuchten das eben eigentlich nicht. Jetzt aber im Gesetzentwurf von Warken, unserer Gesundheitsministerin, steht drin, dass es nur noch Rezepte von Ärzten vor Ort in einer Praxis geben soll. Nichts mehr mit online. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Außerdem soll es keinen Online-Versand mehr geben. Das war auch von den Gesundheitsministern so nicht gefordert worden. Und das sind Sachen, die beide dramatische Auswirkungen haben werden auf den aktuellen Stand der Dinge. Weil ja das Problem immer war, überhaupt Ärzte vor Ort zu kriegen. Deswegen sind die unter anderem ja die Telemedizin-Plattformen so aus dem Boden geschossen und so erfolgreich, weil immer noch jede Menge Leute keinen Arzt finden, der ihnen Cannabis verschreibt. Die eine Krankheit haben, die teilweise wissen, dass Cannabis ihnen hilft, aus Selbstversuchen heraus, aber in der ganzen Stadt die Ärzte abklappern und nichts finden. Schon gar nicht, wenn es irgendwie dann auch noch die gesetzliche Krankenkasse bezahlen muss, weil sich die Leute das nicht leisten können. Viele Ärzte haben gar keine Ahnung davon, viele Ärzte lehnen das grundsätzlich ab und viele Ärzte haben immer noch Angst vor Regressforderungen von den Krankenkassen und manche wissen dann sogar noch nicht mal, dass man das überhaupt auf Privatrezept auch verschreiben kann. Das war immer ein Riesennadelöhr und insofern ist diese Möglichkeit der Online-Telemedizin für viele ja, eine sehr erleichternde Lösung, die bisher eben keinen Zugang zu Cannabis als Medizin hatten. Das heißt, es wird ein neues Nadelöhr eingezogen, wenn es nach dem Wunsch von Frau Warken geht, dass doch wieder irgendwie Praxen vor Ort zuständig sein müssen. Die Telemedizin-Plattformen werden dann wahrscheinlich versuchen, in den einzelnen Städten Praxen einzurichten, die sich darauf spezialisieren und da ordentlich Durchlauf haben. Aber natürlich wird es jetzt nicht irgendwie so vorwärts gehen und in dem Stil und der Größenordnung, wie das jetzt im Moment läuft. Also insofern ist das ein Problem, sowohl ja, für Patienten, also natürlich für diejenigen, die im Moment bei den Online-Plattformen mangels Alternative auch Cannabis für sich als Genussmittel beziehen. Auch das will ich nicht abstreiten, dass das sicherlich vorkommt, wobei keiner genau weiß, wie groß die Anteile da sind, wie viele Leute wirklich jetzt auch keine Einschlafstörungen haben, wo ihnen hilft. Viele haben ja auch eine Mischung sozusagen, ja, dass sie sowohl recreational Nutzen als auch medizinischen Nutzen davon haben. Auch für die wird es also jetzt schwierig, falls das so durchgeht. Ja, das ist alles noch nicht klar. Das ist aber jetzt doch ein anderes Kaliber, dadurch, dass eben die Ministerin selber das Gesetz so vorlegt. Aber nur aus ihrem Hause. Ja, das muss man auch dazu sagen. Es ist ein Referentenentwurf. Das heißt, der geht jetzt erstmal an die Verbände, auch an uns, zum Kommentieren. Das werden wir natürlich auch machen, eine Stellungnahme abgeben mit den entsprechenden Punkten und sagen, das ist ein Riesenrückschritt, ja, das ist ein Problem, das wird vor allem den Schwarzmarkt wieder befördern, ja, das wird dazu führen, dass dass insgesamt vermutlich weniger medizinisches Cannabis vertrieben wird erstmal oder zumindest der Zuwachs sehr stark ins Stocken kommt, was den Schwarzmarkt befördert, mangels Alternative. Ja, es gibt eben wenig andere Möglichkeiten, zumindest wenn ich selber anbauen kann, aus irgendwelchen Gründen, wird dann in vielen Fällen wieder auf den Schwarzmarkt ausweichen müssen, wo die meisten auch herkommen sozusagen, die jetzt gerade eben online medizinplattformmäßig Cannabis bestellen und bekommen. Wichtig wird es dann erstmal, wenn der Kabinettsentwurf kommt. Also wenn dann nach diesem ganzen der Eingang der ganzen Stellungnahmen eine Überarbeitung stattgefunden hat und dann das Bundeskabinett mit Zustimmung aller Minister, also auch der SPD-Minister, sagt, so bringen wir das jetzt in den Bundestag ein. Dann sind wir schon viel näher dran an der Katastrophe, falls dann immer noch diese Vorlage so weiter existiert. Ich hoffe, dass gar nicht erst so weit kommt, dass wir jetzt auch gar nicht riesige Protestaktionen fahren müssen, sondern auch mit guten Argumenten durch die Stellungnahmen, die nicht nur von uns kommen werden, sondern von vielen anderen auch, dass wir da Änderungen sehen werden an diesem ganzen Projekt und das so nicht kommen wird. Zumal ja auch im Koalitionsvertrag drin steht, das Cannabis-Gesetz soll erst angefasst werden nach der Evaluierung im Herbst. Und hier wird das Cannabis-Gesetz angepackt. Das Med-CanG ist ja auch ein Teil des Cannabis-Gesetzes, genau wie das K-CanG, das Konsum-Cannabis-Gesetz. Und insofern, laut Koalitionsvertrag, ist es eigentlich viel zu früh, damit jetzt schon um die Ecke zu kommen. Es gibt noch keine Evaluierung und so weiter. Insofern bin ich auch mal gespannt, ob die SPD da überhaupt mit sich reden lässt über diese ganze Geschichte oder ob die sagen, ja komm, mach das mal im Herbst, ne, nach der Evaluierung. Die Online-Apotheker haben aber zum Teil jetzt schon eigenständig Petitionen gestartet auf den Online-Plattformen. Einen davon verlinke ich mal, weil die stehen natürlich wirklich, wenn das so kommt, vorm Aus. Ja, für die ist das existenzbedrohend, weil Onlinehandel ja komplett verboten werden soll. Und das ist ja deren Geschäftsmodell. Ja, da würdet Arbeitslose regnen sozusagen, die jetzt irgendwie gute Jobs haben. Also jetzt erstmal werden wir Gespräche führen, Stellungnahme schreiben und so weiter und dann sehen, wie wir mit weiteren Maßnahmen nach und nach, wenn es nötig ist, da auch den Druck erhöhen. Kann aber schon nicht schaden. Ihr kennt das Spiel schon, ja, von früheren Dingen, wo wir Dinge durchsetzen mussten, abwehren mussten und so. Fangt ruhig schon mal an, mit Politikern darüber zu sprechen, falls ihr welche kennt, wenn ihr mal im Infostand vorbeikommt, wenn ihr eine Bürgersprechstunde seht von eurem Direktkandidaten vor Ort, ein Sommerfest der Parteien angekündigt wird in der lokalen Zeitung oder guckt mal auf die Homepages der Kreisverbände der Parteien bei euch vor Ort, vor allen Dingen der Regierungsparteien CDU und SPD. Geht einfach mal dahin und sagt denen, was habt ihr da mit Cannabis als Medizin vor? Das geht so nicht. Ja, das ist ein Riesenrückschritt und wollt ihr einen Schwarzmarkt befördern oder was ist da los mit euch? Zumal es eben auch ja schärfere Regeln sein sollen als bei anderen Medikamenten. Ja, die Telemedizin-Plattform ist ja nicht nur für Cannabis, das gilt auch für alle möglichen anderen Sachen, wo auch nicht so strenge Kriterien angewendet werden. Oder die Kriterien jetzt schon gelten, ja, wo man einfach nur geltendes Recht durchsetzen muss, wo möglicherweise Telemedizin-Plattformen über die Stränge schlagen. Zum Beispiel beim Werbeverbot. Aber da komme ich gleich auch nochmal extra dazu. Also sprecht ruhig schon mal die Politiker an. Wir machen jetzt erstmal die offiziellen Wege, Gespräche führen, Stellungnahme schreiben und so weiter. Und eigentlich ist das Problem ja mangelnde Alternative. Wenn wir Fachgeschäfte für Erwachsene hätten, dann würde kaum ein normaler Konsument auf die Idee kommen, jetzt da bei so einer Medizinplattform irgendwie sich Cannabis zu bestellen. Dann würden die einfach in den Laden gehen und sich was kaufen. Selbst manche Patienten würden das vielleicht lieber machen, weil sie da einfach irgendwie lieber in den Laden gehen sozusagen. Also das ist im Prinzip der absolute Dreh- und Angelpunkt. Ja? Darum geht es, dass wir einen vernünftigen Zugang zu Cannabis insgesamt schaffen, niedrigschwellig für erwachsene Konsumenten. Und dann hätte sich im Prinzip das ganze Gedön um die Medizinplattform erledigt. Ja? Dann wären nur Patienten da und dann wird sich kein Mensch mehr darüber aufregen. Und die Möglichkeit, von selbst angebautem Gras etwas zu verschenken. Auch das wäre ein Riesenfortschritt, der helfen würde, die Nachfrage zu decken, den Schwarzmarkt zurückzudrängen und auch die Nachfrage bei den Online-Apotheken. Da wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo man mit der Politik nochmal drüber reden könnte. Zumal auch Nachbarn von uns in die ähnliche Richtung denken. Auch das kommt jetzt noch. Jetzt verlasse ich aber den Punkt Waken versus Telemedizin und komme zum nächsten Punkt, der da wunderbar anschließt, hier in der Dramaturgie. Landgericht München 1 verbietet Cannabis per Telemedizin. Und da haben wir es nämlich. Also jetzt schon ist es offensichtlich so, dass geltendes Recht dazu dienen kann, die Telemedizin-Plattform einzubremsen. Und zwar mehr, als das eigentlich gut ist. Ja, wir hatten schon mehrere Urteile, die gesagt haben, Werbeverbot ist angesagt. Die dürfen nicht einfach irgendwie Werbung machen für Cannabis-Vertickerei, verstoßen dagegen. Jetzt gibt es aber noch ein Urteil, eben dieses von München 1, Landgericht München 1, wo grundsätzlich gesagt wird, Cannabis via Fernbehandlung zu verschreiben, entspricht nicht den anerkannten fachlichen Standards. Die Verschreibung suchtgefährdender Stoffe an unbekannte Personen im Wege der Telemedizin ist unzulässig. Landgericht München 1. Auch das ist im Prinzip eine grundlegende Gefährdung sämtlicher Telemedizin-Plattformen für Cannabis. Später heißt es nochmal im Artikel der Pharmazeutischen Zeitung, die ich hier zitiere, gemäß 1 Absatz 2, Sozialgesetzbuch sowieso, sei die Verschreibung von Arzneimitteln, die Suchtkrankheiten auslösen können, im Rahmen der Videosprechstunde für unbekannte Personen und Patienten ausgeschlossen. Also noch nicht mal Videosprechstunde würde reichen nach der Definition. Also viele rechtliche Einschränkungen der Telemedizin-Plattform sind jetzt schon möglich. Ja, und eigentlich wäre eine gesetzliche Einschränkung nötig zu verringern, ja, und zu sagen, okay, das muss irgendwie möglich sein, dass eine Telemedizin-Plattform mit Cannabis arbeiten kann, und das komplett irgendwie abzulehnen und auszumerzen zu wollen, ist nicht sinnvoll, ja, weil das eben den Schwarzmarkt stärkt und weil das wieder Patienten auf die Straße setzt, die dann wieder keine Medizin kriegen, weil die Ärzte keine Lust haben, Cannabis zu verschreiben, insbesondere die vor Ort, die normalen Hausärzte, jedenfalls reihenweise. Insofern müssten wir eigentlich das Gesetz sogar erleichtern und verbessern, als jetzt hier noch weitere Rückschritte zu vereinbaren. Mehr ärztliche Behandlung wegen Cannabis. Das klingt von der Überschrift her so, als würde es immer noch um medizinische Verabreichung gehen, tut es aber nicht. Ihr habt vielleicht alle mitgekriegt, ging wild durch die Medien, eine angebliche Untersuchung, ja, oder eine Hochrechnung der Zahlen der KKH, der kaufmännischen Krankenkasse, glaube ich, also KKH halt. Die haben ihre eigenen Zahlen hochgerechnet und kommen zum Ergebnis, dass also jetzt dramatisch die Zahl der Cannabis-Süchtigen zugenommen hat. Die eigene Überschrift von der KKH, 2024 deutlich mehr Cannabis-Süchtige, Legalisierung schuld. Also wirklich Panikmache bis zum geht nicht mehr. Die Zahlen sind ziemlich fragwürdig. Auch die Hochrechnung, ja, da lässt sich schwer übereinander kriegen mit anderen Quellen, die man hat, also auch interne Informationen von anderen Krankenkassen, wo das fragwürdig ist, die zu anderen Ergebnissen kommen und auch zu anderen Zahlen, mit denen wir das verglichen haben, so richtig kriegen wir das nicht übereinander, die Zahlen, die da vorlegen, mit über 200.000 Fällen. Aber nehmen wir mal an, die Zunahme von 14% stimmt erstmal grundsätzlich. Da handelt es sich um Leute, die beim Arzt gesagt haben, dass sie Cannabis konsumieren. Viele von denen haben womöglich auch gesagt, dass sie das problematisch finden, dass sie das gerne ändern würden und so weiter, wo man vielleicht auch sagen könnte, okay, da könnte ein bisschen Behandlung nicht schaden. Jedenfalls ist naheliegend, dass die Leute ehrlicher sind, weil es eben jetzt legal ist und weil sie jetzt weniger Probleme haben, dazu zu geben, dass sie Cannabis konsumieren, ja, weil es halt eben keine illegale Substanz mehr ist und weil sie es dürfen. Und sich dann eher trauen, auch ihrem Arzt davon zu erzählen und jetzt weniger ein Problem damit haben, dass der irgendwo was aufschreibt. Ja, also vorher hat man ja auch vielleicht nicht unbedingt solche Daten hinterlassen wollen, schon gar nicht Richtung Krankenkasse, wie man jetzt sieht, die dann damit arbeiten und irgendwelchen Unfug damit treiben. Und solche Fälle werden da eben, diese Statistik gehen da ein. Vor allen Dingen, wenn die Ärzte dann, die keinen Plan davon haben, irgendwie sofort, wenn sie Cannabiskonsum hören, irgendwas vom Missbrauch ankreuzen. Und sofort hat man da eben so einen Fall für die Statistik von wegen Cannabis-Drama. Auch wenn die Leute das einfach nur erwähnen, um Komplikationen, Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zum Beispiel zu vermeiden. Ja, dass der Arzt das einfach mal weiß, das ist ja sinnvoll, das schadet ja nichts. Aber in vielen Fällen dürfte das dann dazu führen, dass dann so eine Statistik steigt, weil der Arzt da irgendwas ankreuzt und die Leute einfach nur sich jetzt eher trauen, das einfach zu sagen. Und das ist ja auch, ja, das ist dann sogar ein positiver Effekt, dieser Anstieg, wenn es auf mehr Offenheit und Ehrlichkeit beim Arzt zurückzuführen wäre. Dann gibt es Probleme ja auch mit dem Konsum synthetischer Cannabinoide, und zwar größere Probleme, und zwar gerade eben die schwerwiegenderen Sachen, die da aufgezählt werden, Abhängigkeit, Auslösen von Psychosen und so weiter. Da sind synthetische Cannabinoide, die mit normalem Cannabis gar nichts zu tun haben, sicherlich ein Risikofaktor, der die Statistik da aufbläht. Dann auch hier wieder, es gibt viel größere Probleme mit Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit. Das wird auch nie in den Kontext gesetzt und verglichen und in Relation gesetzt. Es ist nur von wahnsinnig hohen Zahlen bei Cannabis die Rede, aber dass das bei Alkohol ein viel größeres Problem ist, das wird dann nicht erwähnt. Es gibt die Behauptung, es ginge um Psychosen auch, in manchen Zeitungsartikeln insbesondere. Ja, es steht da ein bisschen im Ausland. Da Standard zum Beispiel, glaube ich, in Österreich hat geschrieben, mehr Cannabis-Psychosen in Deutschland. Aber da geht es jetzt gar nicht speziell um Psychosen, sondern um alle möglichen Sachen, die mit Cannabis zu tun haben. Von Missbrauch, Abhängigkeit, Psychosen, halt verschiedene Dinge. Und das alles jetzt komplett auf Psychosen zu verbuchen sozusagen, ist halt auch Blödsinn. Es geht zum Teil einfach nur ja, um die Angabe, dass vielleicht nach Ansicht des Arztes jemand ein bisschen viel Cannabis konsumiert. Und was für mich der allerwichtigste Punkt ist, ja, die haben überhaupt nicht in Relation gesetzt, was vor der Legalisierung passiert ist. Da gibt es nämlich eine Untersuchung, die auch von Krankenkassen bezahlt worden ist und übrigens auch vom CIS und Herrn Mantai organisiert worden ist oder gemacht worden ist, also demjenigen, der eben auch jetzt diese Evolution macht. Und da steht, dass schon von 2009 bis 2021, also vor der Ampelregierung, vor der Legalisierung, diese Diagnosen Cannabiskonsumstörungen um 146% gestiegen sind im Rahmen der Prohibition. Und jetzt macht die Krankenkasse da einen Riesenwirbel, dass dieses Jahr auch wieder 14% waren. Ja, aber das sticht ja überhaupt nicht heraus aus der Entwicklung der letzten Jahre. Nebenbei, und wie gesagt, ja, bei Alkohol ist das Problem viel größer. Und das hat Ganze eine gewisse politische Absicht verfolgt, wird schon deutlich eben in der Pressemitteilung der KKH, wo in der Überschrift steht Legalisierungsschuld. Ja, und dann wird im weiteren im Text gar nicht drauf eingegangen, was das jetzt überhaupt mit der Legalisierung zu tun haben soll. Das ist halt nur 2014, ja, wo irgendwie im 1.4. das Gesetz in Kraft getreten ist. Aber inwiefern das überhaupt irgendwas mit diesem Gesetz zu tun hat, darauf wird gar nicht weiter eingegangen. Also insofern ist das eindeutige Propaganda irgendwie, das Ganze. Und dass die KKH mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, zeigt sich auch zu den ganz anderen Infos, die zu Cannabis noch so haben. Zum Beispiel sind die noch mit dem Märchen Cannabis als Einstiegsdroge unterwegs und behaupten da irgendwas, die Gefahr, dass man auf stärkere Rauschmittel umsteigt, wenn Haschisch und Marihuana nicht mehr die gewünschte Wirkung haben, besteht natürlich, sagen die. Fakt ist, dass viele Drogenkarrieren mit Cannabis beginnen. Ja, völliger Blödsinn. Alle Drogenkarrieren beginnen mit Tabak und Alkohol. Ja, und dann kommt irgendwann Cannabis. Also diese Einstiegsdrogentheorie ist schon ewig widerlegt, hat wirklich sämtliche Wissenschaftler immer wieder rausgehauen haben die letzten 20 Jahre, aber die KKH kommt immer noch damit an. Oder wer kifft, raucht auch. Cannabis wird häufig im Joint gemischt mit Tabak konsumiert. Deshalb gehört zu einer guten Aufklärung über die Risiken des Cannabiskonsums nicht zuletzt auch die Tatsache, dass Rauchen gesundheitsschädigend ist. Überschrift, wer kifft, raucht auch. Die haben noch nie was gehört von Verdampfern, die haben noch nie was von Edibles gehört. Einfach unglaublich, ja. Also, und sämtliche Zeitungen in Deutschland und im Ausland haben diese Woche geschrieben, drastischer Anstieg der Cannabis-Abhängigkeit und Psychose nach Cannabis-Gesetz. Ja, aufgrund von diesem von dieser komischen Verlautbarung einer faktenfernen Krankenkasse. Naja, gut, nächster Punkt. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von dem ganzen Krankengedöne. Eine schlechte Nachricht, allerdings auf unterster Ebene, ist ein Urteil gefällt worden am Amtsgericht Kempten. Zum ersten Mal, soweit ich das sehe, aber ein Gerichtsurteil eben und nicht nur irgendwie ein Strafbefehl oder so zum Thema Stecklinge. So ganz genau war das der Presse nicht zu entnehmen, wie die Pflanzen jetzt genau aussehen, die da der Shop verkauft hat in Kempten. Aber es ging eben um die Frage, ob die Stecklinge, die da verkauft worden sind, jetzt nur Stecklinge sind oder Pflanzen. Und in dem Fall hat der Richter halt gesagt, dass es Pflanzen sind, damit der Verkauf von Handpflanzen illegal war. Also auch mehr als Jungpflanzen dann. Ja, also im Gesetz steht ja Jungpflanzen oder Stecklinge, die noch nicht blühen. Da ist auf jeden Fall mal per Gerichtsverhandlung jemand wegen Stecklingshandel verknackt worden, ja, wo das Gericht gesagt hat, diese Stecklinge sind keine Stecklinge. Panik ist noch nicht angesagt, weil das eben die unterste Ebene da in Bayern war und diverse Verfahren auf dem Weg sind in höhere Regionen, unter anderem auch unser Verfahren mit der Ortsgruppe in Halle, wo auch bis jetzt nicht viel passiert ist, aber ich habe jetzt gerade heute gehört, dass wohl irgendwann demnächst mal eine Gerichtssitzung ansteht. Und ja, wir klagen das halt durch bis zum geht nicht mehr, bis uns das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass ein Steckling ist. Dann AfD-Antrag wollte ich noch kurz erwähnen. Die haben mal wieder ihren alten Antrag ausgepackt zu Cannabis als Medizin. Das ist immer das Gleiche. Sie wollen, dass Cannabis ganz normal behandelt wird, wie jede andere Medizin auch. Und entsprechende placebo-kontrollierte Doppelblind-Zulassungsstudien durchlaufen muss und so weiter. Und weil das nicht realistisch ist, gibt es ja dieses Cannabis-Gesetz, ja, weil irgendwie klar ist, das hilft vielen Leuten, ganz offensichtlich. Aber kein Unternehmen macht mit so einem Naturstoff, der gar nicht richtig patentierbar ist, schon gar nicht als Blüte und so weiter, eben diese teuren Studien. Das ist also noch ein viel weiterer Rückschritt, als das, was Waken da vorhat mit dem Arzt vor Ort und so weiter. Die will ja ansonsten das Cannabis-Gesetz jetzt nicht großartig zerschlagen, aber die AfD will im Prinzip zurück in die Nullerjahre. Ja, also noch vor der 2017er Medizingesetz, was ja auch schon ein Extralex-Cannabis ist, weil eben diese ganzen Studien so nicht realistisch sind, die normale Medizin aus der Apotheke sozusagen durchlaufen muss. Bei so einem Naturprodukt geht das eben so in dem Umfang nicht. Deswegen gibt es eben dieses besondere Cannabis-Gesetz, weil trotzdem offensichtlich vielen Leuten hilft. Naja, und die AfD will dahinter zurück. Obwohl in Nullerjahren ja auch Gerichte reihenweise den Leuten ein Recht gegeben haben, dass sie ein Recht haben, Cannabis zu nutzen und dass die Krankenkassen das bezahlen müssen oder zumindest das BfArM damals, das Bundesinstitut für Arzneimittel, den Leuten eine Genehmigung geben musste für einen Eigenanbau, weil die keine andere Quelle hatten und weil kein normales, legales Cannabis in Deutschland gab. Und das wird dann wiederkommen. Also die AfD will da quasi zurück in verfassungswidrige Zeiten und nur medizinisches Cannabis zulassen, wenn es eben diese Studien durchlaufen hat. Das war jedenfalls bis in die 10er Jahre rein eigentlich nur Sativex in der Anwendung bei Multipler Sklerose, also so ein Spray, Cannabis-Spray, und alles andere wäre dann eben kein zugelassenes Medikament. Mittlerweile gibt es vielleicht ein, zwei mehr, aber diese Sortenvielfalt und vor allen Dingen die Bandbreite der Krankheiten, bei der im Moment medizinisches Cannabis anwendbar ist, wäre dann total zerschlagen. Also, das will die AfD, ja, ist halt so. Dann haben wir eine kurze Nachricht, die mal wieder veröffentlicht wurde zu CSC-Zahlen, nämlich in Sachsen. Bisher sind 16 Clubs in Sachsen genehmigt worden. Das ist die Nachricht. Insgesamt sind 30 beantragt worden. Keiner ist bisher abgelehnt worden, finde ich auch interessant. Also die anderen sind noch in Bearbeitung. Einer wurde allerdings zurückgezogen. Das heißt, damit hat Sachsen mehr als die Hälfte der beantragten CSCs genehmigt, soweit bisher. Dann haben wir eine gute Nachricht, oder ja, eigentlich ja, mittlerweile findet man sie gut. Tschechien hat es noch geschafft, vor der Wahl ein Cannabis-Gesetz zu verabschieden. Der Präsident hat es gerade unterschrieben, also ist unter Dach und Fach. Wir haben bei Tschechien mitgefiebert, genau wie bei uns. Ja, die haben ungefähr zur gleichen Zeit ihre Wahlen gehabt wie wir und haben auch gesagt, wir wollen Cannabis legalisieren. Und nachdem Deutschland den Rückzieher gemacht hat und Lauterbach gesagt hat, ja, nee, das geht nicht mit EU-Recht, wir ziehen da einen Schwanz ein und wir machen nur so ein kleines Gesetz da irgendwie, so ein komisches, hat Tschechien immer noch gesagt, wir machen aber die richtige Legalisierung, wir zeigen euch, wie das geht und wir bringen das durch mit dem EU-Recht und so weiter. Da war so lange der Hoffnungsträger. Dann hieß es aber auch da, naja, vielleicht machen wir doch irgendwie anders, ja, vielleicht machen wir doch irgendwie einen auf Deutschland. Und man hat sich schon gefragt, machen die überhaupt noch irgendwas vor der Wahl? Ne? Und das dümpelte da vor sich hin. Aber jetzt haben sie es geschafft. Interessante Details. Unterm Strich würde ich nicht sagen, besser als Deutschland, weil keine Clubs dabei sind. Das haben sie sich gespart sozusagen. Ansonsten 3 Pflanzen legal zu Hause, wie bei uns. Allerdings erst ab 21. Ja, da sind sie strenger als Deutschland. Besitz in der Öffentlichkeit wie bei uns, Obergrenze 25, aber zu Hause darf man 100 Gramm besitzen, was natürlich bei Eigenanbau total sinnvoll und logisch ist und bei uns eben nur die 50, da sind sie also etwas realitätstauglicher und da kann man nur hoffen, dass Deutschland da wiederum einen auf Tschechien macht und da die Zahl mal was anhebt. Und ja, damit ist Tschechien aber trotzdem auch ohne Clubs eins der liberalsten Länder, was Cannabis-Gesetze angeht, in Europa. Ursprüngliche Pläne nicht erreicht, habe ich gesagt. Schade, schade. Aber eine Besonderheit ist noch dabei. Und zwar ein Meilenstein, ein First-Timer sozusagen. Auch die medizinische therapeutische Nutzung von Psilocybin ist legalisiert worden. Dieser Wirkstoff der Zauberpilze Magic Mushrooms, halt Psylos. Das ist auf jeden Fall hochinteressant, dass da auch mal vorwärts geht. Dafür hat Tschechien auf jeden Fall Applaus verdient. Und damit kommen wir zu Slowenien. Ähnliche Entwicklung. Die Nachricht eigentlich ist, dass Slowenien im Juni Cannabis als Medizin legalisiert hat. Also spät dran, was das angeht. Und jetzt haben 2 von 3 Regierungsparteien auch noch ein Gesetz zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten ins Parlament eingebracht. Demnach sollen 4 Pflanzen legal werden, maximal 6 pro Haushalt. In der Öffentlichkeit 7 Gramm, wie in Malta. Aber zu Hause 150 Gramm. Also noch mehr als Tschechien jetzt da verabschiedet hat. Wieder Problem erkannt. Wir brauchen höhere Zuhause-Obergrenzen und maximal 300 pro Haushalt, 150 pro Person, wie gesagt. Und selbst angebautes soll in kleinen Mengen verschenkt werden dürfen. Auch das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Ja, auch das würde viel Druck aus dem Kessel nehmen, Schwarzmarkt zurückdrängen, weniger Rezepte Ansturm bei den Telemedizin-Plattformen mit sich bringen, wenn einfach einer, der nur 3 Gramm im Jahr konsumiert, vom Kumpel was einfach geschenkt kriegen könnte, der sowieso viel mehr anbaut. Auch ein interessantes Detail in diesem Entwurf, THC-Tests am Arbeitsplatz sollen untersagt werden. Keine THC-Schnüffelei am Arbeitsplatz. Das finde ich auch interessant, aber wie gesagt, ist bisher nur ein Plan. Unklar, ob das kommt und normalerweise solche Entwürfe und Pläne bringe ich gar nicht vor hier in den News, aber hier in dem Zusammenhang in der Kombination damit, dass diese Legalisierung von Medizin in Slowenien tatsächlich gerade stattgefunden hat, habe ich es dann doch jetzt mal gebracht und erwähnt. Toi, 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 dass da was vorwärts geht. Zumal eben internationale Entwicklung auch für Deutschland wichtig ist, damit wir hier weiter vorangehen und nicht zurückschreiten. Ja, dafür ist auch wichtig, wie so im internationalen Umfeld die Entwicklung so ist. Ein Dämpfer in dieser Hinsicht ist da allerdings Malta. von denen wir uns ja wiederum beim deutschen Modell ganz viel abgeguckt haben. Eigentlich ist das ja ein Modell Malta, was wir hier umgesetzt haben oder was Lauterbach uns da gegeben hat mit ein paar kleinen Veränderungen. Und die verschärfen jetzt ihre Politik in Bezug auf öffentlichen Konsum. Also öffentlicher Konsum ist in Malta verboten. Da ist ein Punkt, wo wir Malta überholt haben, sozusagen 235 Euro Bußgeld für Public Consumption, Konsum in der Öffentlichkeit, aber auch in any place where the odor causes a nuisance. Also in Deutsch mache ich mal besser, nee, sonst hört es das bescheuert an. Also überall, wo Leute gestört sind durch Cannabisrauch, durch den Duft eurer Tüte, auch da sollen 235 Euro Bußgeld fällig werden. Also auch zu Hause auf dem Balkon oder irgendwo, überall, wo sich ein Nachbar beschwert, kann dann irgendwie die Nasenpolizei ankommen und euch ein Bußgeld von 235 Euro andrehen irgendwie. Und es gibt sogar eine extra Hotline, die eingerichtet worden ist, damit dann eben genervte Nachbarn den Duft von Cannabis anschwärzen können und euch dann die 235 Euro Polizei auf den Hals setzen kann. Also das ist natürlich eine Sache, die man nicht so gerne liest. Dann Ortsgruppenfunk. Wir haben es bald geschafft, Leute. Letztes Wochenende war ein super Ortsgruppentreffen. Da waren ganz viele dabei, aus gerade unserer aktivsten Ortsgruppen, von denen ihr hier mal den Termin was hört und so. Und war super tolle Stimmung. Auch viele interessante Workshops haben wir uns gegeben, aber vor allem auch ganz viel mal gemeinsam Freizeit genossen und genossen, dass wir jetzt konsumieren dürfen auch. Dann haben wir noch Ortsgruppe Regensburg, die beim Lumen Open Air Guggenberger See dabei war. Und die haben Infomaterial natürlich dabei gehabt, aber auch ein THC-Messgerät und eine Rosin-Presse, die dann von den Leuten benutzt werden durfte. Und da waren ganz viele ganz gerührt und begeistert von den Möglichkeiten. Aber es haben viele dann eben auch schon vorgedrehte Joints gehabt, die mit Tabak versaut waren, ne, wo man dann THC nicht mehr vernünftig messen konnte. Übrigens auch wohl immer noch Leute, die noch gar nicht kapiert haben, dass sie da offiziell was reinnehmen durften. Ja, das war geduldet da bei dem Festival und die das noch irgendwie in der Unterwäsche versteckt haben. Ja, also Leute, das ist jetzt da gar nicht mehr nötig. Kann man aber ganz normal mitnehmen, die Tüte. Und wenn ihr das nächste Mal da was getestet haben wollt, versaut euer Gras nicht mit Tabak. Das war der Ortsgruppenfunk. Jetzt sind wir bei den Terminen bald geschafft. Mannheim, Infotisch der Ortsgruppe 19.07. In Halle 21.07. Gedenktag für verstorbene Drogenbraucherinnen hatten wir auch schon heute. Alles kommt wieder zusammen irgendwie. Herrlich. In Würzburg gibt es eine Uni, glaube ich, eine Diskussionsrunde. Cannabis-Bilanz nach einem Jahr Teillegalisierung. Ich glaube, da war sogar Thomasius dabei. Guckt euch das mal an, wenn ihr in Würzburg seid, am 28.07. Und am 8.8. gibt es den Hanftisch der DHV-Ortsgruppe in Halle nochmal, den ich eigentlich nur deswegen erwähne, weil es länger als zwei Wochen hin ist, weil dann die Hanfparade kommt. Leute, 9.8. Hanfparade für eine Zukunft ohne Repression in Berlin. Die Mutter aller Hanfdemos. Ja, wir sehen uns da in Berlin. Unterstützt den Hanfverband. Like dieses Video, wenn ihr diese Infobombe gemögt habt. Glockt den Kanal, Abo, alles, ne? Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und großen Abend.